dürfen beginnen diesen Vortrag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger Gott, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass du uns hineinbirgst in dein heiligstes Herz, ins unbefleckte Herz Mariens, dass du das kostbare Blut über uns fließen lässt und uns öffnest, wie heute im Evangelium wir gehört haben, Ephata, öffne dich für die Schätze Gottes, für die Erkenntnis Gottes, die uns geschenkt ist in deinem heiligen Wort. Und jetzt auch, dass wir die im Tiefsten, die Fehlformen in unserem geistlichen Leben erkennen dürfen und wieder neu umkehren, wieder neu korrigieren und neu beginnen, umkehren zu dir hin, dich zu finden, allmächtiger Gott. Und dazu bitten wir um deinen Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr habt es schon gehört, dieser Vortrag geht um die Fehlformen im geistlichen Leben. Wir haben alle Grund, ein bisschen näher hinzuschauen, wo diese Fehlformen sind. Es ist immer wieder wichtig, sich zu korrigieren. Als ich jetzt wieder einen Kurs gehalten habe über den Heiligen Geist, wo ich zwei Vorträge vorbereitet habe, gerade am Anfang, die Unterscheidung der Geister, ist mir wieder so viel aufgegangen, was ich falsch tue in meinem geistlichen Leben, weil man muss ständig unterscheiden, bin ich im richtigen Geist oder habe ich wieder Fehlformen, wo ich weggehe vom göttlichen Geist und höre manchmal auf den wiedergöttlichen Geist und merke es überhaupt nicht und komme in Fehlformen hinein, die nicht gut sind für mein geistliches Leben. Da müssen wir immer auf der Hut sein. Keiner kann von sich sagen, ich hab's drauf, ich hab's auf der Pfanne und ich lebe richtig. Dann ist es ganz sicher so, dass wir irgend da und dort Bereiche haben, wo wir voll neben der Mütze sind, wo wir voll neben den Schuhen sind und nicht richtig im Geist. Ich musste selbst wieder nach diesen zwei Vorträgen, die ich vorbereitet habe, das ist die Unterscheidung der Geister nach Scaramelli, das bekannteste, was es so in der katholischen Kirche gibt, selbst beichten gehen. So ist es gut, wenn dann der Vortragende selbst zuerst beichten geht und sagt wieder, ich bin wieder reingefallen. Ich bin wieder auf den Leim gegangen und habe auf die falsche Stimme gehört. Und so geht es manchmal. So will ich so ein bisschen ein Durchmarsch geben, vielleicht so in gewisser Weise eine Darstellung. Es trifft natürlich nicht alles, aber so vielleicht das Wichtigste, was mir eingefallen ist in der Vorbereitung, wo es drauf ankommt und wo die Knackpunkte sind im geistlichen Leben. So dürfen wir beginnen. Als erstes der fleischliche Mensch und der geistige Mensch. Und da gehen wir direkt in die Heilige Schrift, dass wir uns erkennen. Manchmal ist es so, dass wir nicht mehr uns bewusst sind, wer sind wir eigentlich? Und was ist mit mir los? Und was ist in mir? Und da ist eine Stelle im Römerbrief, eines der schönsten Stellen, wo ich mich selbst mal erkannt habe und auch annehmen konnte, wie ich bin und wie wir vor Gott stehen und wie Paulus sich selbst interpretiert in diesen Texten und sich total auf den Punkt bringt und letztlich du dich selbst anschauen kannst. Dort heißt es, wir wissen, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist. Ich aber bin Fleisch, das heißt verkauft an die Sünde. Denn ich begreife mein Handeln nicht. Manchmal geht es auch euch so, gell? Willkommen im Club. Ja, man kann es wirklich sagen. Willkommen im Club der Menschen. Es geht uns alles so. Wir begreifen unser Handeln nicht. Hört mal zu, was da Paulus sagt. Denn ich begreife mein Handeln nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Stimmt's? So geht's uns. Wir wollen das Gute tun, aber tun oft einmal aus der Schwäche etwas anderes. Ja, warum denn das? Warum sind wir so schwach? Und was steckt da in uns? Dass wir erkennen müssen, was wir alle mitbekommen haben. Und Paulus führt weiter aus, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Jesus sagt es ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ihr seht es schon, da ist schon der Kampf in dir und manchmal die Fehlformen schon in dich hineingepflanzt durch die Erbsünde. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach und es spielt ja ständig einen Streich. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist. Euch geht's allen so. Der im geistlichen Leben vorangeht, der spürt das. Und die Väter sagen und auch die geistlichen Lehrer zur Vollkommenheit hin, wenn du so in der Welt lebst und noch nie im geistlichen Leben vorangeschritten bist, hast du keine Widerstände, hast du keine Probleme. Erst wenn du mal im geistlichen Leben vorangehst und das Fleisch einigermaßen im Griff hast, dann geht was los und dann drängst du dich zu dieser Sünde hin und zu dieser Sünde und du spürst erst, was in dir drinnen ist. So geht es im geistlichen Leben. Und das ist ganz normal, wenn das hochkommt. Da denkst du manchmal, vorher, wo ich nicht geglaubt habe, ist mir besser gegangen. Habe ich weniger Kämpfe gehabt? Die Väter sagen, so geht's allen. Da kommt erst mal raus, was in dir steckt. Da kommt erst mal raus, was in dir steckt. Was letztlich durch die Nachfolge Jesu Christi freigesetzt wird, was in dir steckt. Und jeder, der ein bisschen schon ein paar Jahre unterwegs ist, der kann wirklich ein Lied davon singen, dass es so ist. Und manchmal denkst du, du gehst mehr rückwärts und machst Rückschritt im geistlichen Leben, wie es nach vorne geht. Stimmt's? Seht ihr? Genau so ist es. So sagen es schon die Väter. Und die geistlichen Lehrer, auch die Kirchenlehrer sagen, es geht allen gleich. Es geht allen gleich. Also wir haben diese beiden Gesetze in uns, weil wir, das ist Dogma, wir tragen das Fleisch an uns von Adam und Eva und wir stammen alle von einem Ehepaar ab. Das ist Dogma in der katholischen Kirche, auch wenn es viele nicht mehr wahrhaben wollen. Und das Fleisch trägst du und die Übergabe des Fleisches, also die Weitergabe des Fleisches, darin wird die Erbsünde weitergegeben, so sagen es Theologen, so ist es die Lehre der Kirche. Und die Geistseele muss in diesem Fleisch auskommen, das den Zunder in sich trägt, zur Sünde hinneigt und sich schwer tut. Wenn du in der Sünde lebst, hast du keine Probleme. Dann leben alle so, wie sie es wollen, du hast keinen Widerstand. Die Weltmenschen haben fast keine Widerstände. Aber weh, wenn du beginnst, jetzt lebe ich nach den Geboten Gottes, aber dann geht's los. Aber das ist ganz normal. Versteht ihr, das sagen die Väter, ich will es euch wirklich geben. Sonst ist es eine Fehlform. Sonst denkst du, ach, es ist besser bei den Fleischtöpfen in Ägypten zu bleiben. So wie die Israeliten gesagt haben, wären wir doch zurückgeblieben. Es ist besser dort zu bleiben. Wären wir lieber ungläubig geblieben. Nein, geh weiter, das ist ganz wichtig. Es ist keine Fehlform, sondern du musst weitergehen. Und lass alles hochkommen und mit der Gnade musst du all das überwinden, was in dir ist. Und Paulus bringt sie auf den Punkt. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Inneren freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde. Von dem meiner Glieder beherrscht werden. Und jetzt sagt Paulus, o ich unglückseliger Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Und jetzt kommt die Ausschau nach der Erlösung. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er gibt sich also Es ergibt sich also, dass ich mit meiner Vernunft dem Gesetz Gottes dienen, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Weiter dann im Römerbrief 8,1-17 heißt es, weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte. Durch das Fleisch nichts vermochte. Also das Fleisch ist viel zu schwach. Sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches. Deswegen ist er genau in dieses Fleisch hineingestiegen, das so schwach ist. Und das ist auch schön, dann wisst ihr, warum, dass ihr das Fleisch des Menschensohnes essen müsst. Weil er nimmt das Fleisch von uns, heiligt es und gibt dieses Fleisch wieder als Speise dir. Damit genau das Schwächste im Menschen, und zwar dein Fleisch, durch das Fleisch des Menschensohnes stark wird. Und du durch diese Kraft der heiligen Eucharistie all das Negative, die Leidenschaften, Begierden, wie es die Väter sagen, überwinden kannst. Denn das Wichtigste, sagen es die Wüstenväter, was deine Leidenschaften und Begierden und alles Unreine, was im Menschen ist, lähmt, schwach macht, überwindet, ist die heilige Eucharistie. Dann versteht ihr es. Sonst habe ich nie verstanden, warum muss ich das Fleisch des Menschensohnes essen? Und Jesus sagt es ganz genau. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das ewige Leben nicht in euch. Verstehen wir, dass Gott Fleisch wurde, in das Schwächste hineinkam. Macht eine Rundum-Erneuerung. So wie ein Reifen, versteht ihr, der abgefahren ist, der wird rundum erneuert, kriegt ein neues Profil. So kriegen wir auch ein neues göttliches Profil. Ja? In den Sakramenten, dass du in der Weise vorangehen kannst und all das Schwache im Menschen überwindest durch seine Kraft, durch seine Gnade. Also, es heißt, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, zur Sühne für die Sünde, um an seinem Fleisch die Sünde zu verurteilen. Dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Weiter unten heißt es, wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder und Schwestern, sodass wir nach dem Fleisch leben müssten. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Fleisches ertötet, werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist leiten lassen, sind Söhne Gottes. Söhne und Töchter Gottes. Und auf dem Weg sind wir. Der nächste Schritt, vielleicht fehlvorn im geistlichen Leben, ist es so. Ihr habt viele Menschen, wenn ihr zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, und ihr redet mit ihnen und wollt sie irgendwie bekehren oder redet über Christus mit ihnen, ist ein großes Problem. Sie verstehen es nicht. Es ist manchmal so, du sendest auf UKW und die sind auf Mittelwelle. Und sie verstehen es nicht. Jetzt hör mal zu, was in der Heiligen Schrift steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade in der Familie müsst ihr aufpassen. Da musst du mehr durch Taten und durch die Liebe predigen wie durch Worte. Denn der Prophet ist im eigenen Land nichts wert. Das weiß ich aus der eigenen Familie. Ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht so viel Fehler machen und aus den Fehlformen herausgehen. Manchmal wollen wir unser Glauben dem anderen wie eine Zwangsjacke überstülpen und du musst doch mal endlich kapieren. Das geht nicht. Das ist eine Fehlform. Da machst du mehr kaputt, weil nach 1 Korinther 13 heißt es, die Liebe überfordert den anderen nicht. Sie wartet ab und bietet an, so wie Gott anbietet. Seine Fehlform, da müssen wir ganz aufpassen, gerade in der eigenen Familie. Und dort heißt es im 1 Korinther 2, 10-16, Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Davon reden wir auch nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir den Geist erfüllten, das Wirken des Geistes deuten. Und jetzt kommt's. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist kommt. Torheit ist es für ihn. Und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Und den hat er eben nicht. Deswegen kannst du an ihm runterreden, was du willst. Und es läuft wie Wasser an ihm herunter und er versteht es nicht. Wenn er nicht will. Du musst sehr schnell erkennen, dass du dich zurücknehmen musst. Lass dich nicht, so steht es im 1. Timotheusbrief, lass dich nicht auf eitle Streitgespräche ein. Sie führen zu nichts, sondern bewirken, dass die zuhören, noch den Glauben verlieren. Sei zurückhaltend und rede zum richtigen Moment, wenn der andere offen ist. Das ist eine typische Fehlform, da werden viel, viel Fehler gemacht. Dann redest du so lange auf den anderen ein und dem vergeht's. Und du versalzt ihm die Suppe. Dann bist du nicht mehr Salz, das so schön hineinstreut, sondern du bist ein Salzknubbel in der Suppe des anderen. Zu viel des Guten. Das ist eine typische Fehlform. Die Liebe überfordert den anderen nicht. Versteht ihr? Sie können es gar nicht verstehen. Denn wir sollen beten, so steht's, so heißt es weiter im Timotheusbrief, wir sollen beten, damit ihnen das Licht selbst aufgeht. Und warten. Lass mal Gott machen. Nämlich wir machen es immer falsch. Oder wenn er dich als Werkzeug benutzt, dass du zum richtigen Moment genau das Richtige sagst. Und dich dann wieder zurückhältst. Und in der Familie noch mehr. Da werden ganz, ganz viele Fehler gemacht. Gerade so, wenn eben der Ehegatte da ist und der hat sich jetzt bekehrt. Meistens manchmal die Frauen, gell? Und der Mann, der hechelt so hinterher. Und da ist eine 500 PS Maschine schon im Gange und der andere kommt gar nicht mehr nach. Der hechelt dann nur noch hinten nach. Und die ist total verliebt. Und ich komme nicht mehr hinterher nach. Und dann ist der Mann sogar noch eifersüchtig auf Gott. Die typische Fehlform. Ja, aber da musst du ganz langsam machen. Versteht ihr? Der gläubig wird, kannst du dich zuerst mal hinsetzen. Du bist voll in der Überzahl. Ja? Nicht zu viel machen, nicht wegbrechen nach vorne, sondern zuerst mal ausruhen. Wenn du Christus in dir hast, bist du in der Überzahl. Denn es heißt in der Heiligen Schrift bei Paulus, der Gläubige heiligt den Ungläubigen mit und die Kinder. Da musst du ganz langsam den anderen mitziehen in dieses Geheimnis, Kraft des Ehesakramentes. Und da werden ganz, ganz viele Fehler gemacht. So sehr Fehlformen da sind, dass dem anderen es verleitet und er ist eifersüchtig und total blockiert für den Glauben. Weil der andere nicht aufhört. Er macht sogar das Wohnzimmer zur Kapelle. Da wird nur noch gebetet. Ja, da wird die Standespflicht nicht mehr ausgeführt. 100%. Anstatt so in einer Dosierung, dass der andere noch mitkommt. Das verlangt die Liebe. Und da werden riesige Fehlformen gemacht. Im geistigen Leben. Vieles. Und das muss auch mal gebeichtet werden, wenn es wirklich so ist. Da wird die Liebe verletzt. Nimm den anderen mit. Auch die Kinder. Du kannst nicht eine Zwangsjacke dem anderen überstülpen. Das geht nicht. Der geisterfüllte Mensch urteilt über alles. So heißt es weiter im Vers 15, Ihn aber vermag niemand zu beurteilen. Denn wer begreift den Geist des Herrn, wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Es ist ganz wichtig, gell, da eine Unterscheidung zu treffen. Ganz, ganz wichtig. Das sind riesen Fehlformen und geht den Weg der Liebe, um wieder zu korrigieren. Man meint es ja gut, aber das Schlimmste ist, was der Teufel eben als Finte hat für uns alle, der gläubig ist und der es gut meint, den treibt er an, dass er im Guten übertreibt. Den treibt er an, dass er im Guten übertreibt. Ein großes Problem. Und das merkt man gar nicht mehr. Und dann zerstörst du noch mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt, das Fehlform, ist, wenn du jetzt im geistlichen Leben voranschreitest. Das ist ganz, ganz wichtig, das will ich euch vorlesen auch, was ich bei den geistlichen Vätern gefunden habe, ganz besonders bei der Theresia von Avila. Ist es nicht so, dass jetzt der Teufel dich antreibt, dass du jetzt in Leidenschaft und Begierden, in allen möglichen Sünden voranschreitest? Das ist nicht das Raffinierteste am Teufel. Sondern, hören wir es mal, wie es die heilige Theresia von Avila schreibt. Mehr zu fürchten ist der Teufel, wenn er sich in den Mantel einer falschen Demut hüllt und sich so einschleicht, dieses ist der Fall, wenn er uns an die begangenen Sünden erinnert. Also wenn einer umgekehrt ist und jetzt im geistlichen Leben voranschreitet und ständig jene Menschen wie eine Mühlwaus in der Vergangenheit rumwühlen, hätte ich es doch nicht gemacht. Und er tut dir ständig aufs Butterbrot schmieren. Er ist der Ankläger unserer Brüder und Schwestern von Anbeginn. Gehen wir weiter. Also das macht er. Oder in die gegenwärtigen Unvollkommenheiten. Wenn er uns das Verderben, in dem wir gewesen, oder den gegenwärtigen elenden Stand unserer Seele vor Augen stellt. All dies aber bewirkt er in uns durch ein betrügliches Licht, welches keine andere Wirkung hat, als dass es die Seele in Unruhe bringt, sie mit Betrübnis, Besorgnis, Verwirrung, Bitterkeit und Kleinmut erfüllt. Ja, gar oft in tiefe Schwermut stürzt. Das sehe ich jetzt manchmal an den Gesichtern der Katholiken. So ein trauriges Gesicht. Also jetzt hören wir genau zu. Das ist ein großes Problem. Und da ist oft einmal gerade die anderen Seite im Gang, dich da reinzubringen. Gehen wir weiter. Die unbehutsame Seele wehrt sich nicht gegen diese Gedanken. Und willigt noch ein, ich bin ja so schlecht. Ich bin ja so schlecht. Denn indem sie, ob der Erkenntnis ihrer Sünden und Fehler, von sich niedrig denkt, glaubt sie, eine tiefe Demut zu besitzen. Oh, wow, wow. Ich muss mich runter machen, gell? Riesige Fehlformen. Während sie in Wirklichkeit von der Hölle vergiftet ist, heißt es bei den Vätern. Hören wir darüber die heilige Theresia von Avila. Sie schreibt, die wahre Demut, obschon die Seele sich als böse erkennt und über ihren Zustand Schmerz empfindet, kommt doch nicht in Bestürzung, noch beunruhigt und verdunkelt sie die Seele. Auch verursacht sie keine Trockenheit, sondern Tröstung. Sie erzeugt Schmerz wegen der Beleidigung Gottes, aber auf der anderen Seite erweitert sie das Herz durch die Hoffnung auf seine unendliche Barmherzigkeit. Das ist der richtige Geist. Sie bringt Licht, um sich selbst zu beschämen und preist zugleich Gott, der sie so langmütig ertragen hat. Wenn ihr ganz unten seid und sagt, ich bin der Letzte, ich bin ein Häufchen Elend. Und dann preise Gott und sag, lobe und ich preise und lobe dich, dass du mich in diesem Zustand noch annimmst und dass du entschlossen hast, mich zu lieben. Hast du das schon mal gesagt? Machen viele nicht. Das sind riesige Fehlformen. Sie bringt Licht, um sich selbst zu beschämen und preist zugleich Gott, der so langmütig sie ertragen hat. Bei jener falschen Demut dagegen, welche der Teufel, die der Teufel hervorbringt, ist kein Licht für irgendetwas Gutes. Es scheint, als wolle Gott an alles Feuer und Schwert legen. Und jetzt kommt's. Diese Erfindung des Teufels ist eine der schwierigsten, feinsten und verstecktesten, die ich je an ihm bemerkt habe. Und das ist genau das, diese Fehlform, weil so viele Menschen so ein trauriges Gesicht haben. Im geistlichen Leben. Merkt ihr, dass der Teufel an so vielen Ecken bei uns an der Arbeit und hat schon viele im Schlepptau irgendwo an den Ketten, in die Schwermut, Traurigkeit, Sinnlosigkeit, ich bin ja so schlecht, und zieht runter wie ein Strudel, anstatt wie ein Adler in die Aufwinde Gottes zu gehen und sucht die Liebe Gottes und geht schnell über die begangenen Sünden weg und preist Gott und lässt mit diesen Aufwinden der Liebe sich hineinnehmen und geht ganz leicht nach oben. Und der andere, der geht so in einem mürrischen Ton nach unten und macht sich runter und glaubt letztlich, an ihm ist nichts mehr Gutes. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge und seht ihr, das ist eine Fehlform. Ich würde es ganz auf den Punkt bringen. Es wird so viel fehlgemacht und ich selbst mache es. Wie oft können wir ganz schnell in das hineinrutschen? Und deswegen sind so viele traurig. Ganz, ganz wichtig. Und da kommt Selbsthass, Selbstverachtung, Selbstablehnung. Da kommt Vorwurf nach Gott, Misstrauen gegen Gott, ein Groll gegen Gott, ein Groll gegen den Nächsten. Und Hass, mürrisch, schwermütig, traurig, alles kommt daraus. Es ist ein Brei, in dem man steckt und kommt nicht raus. Auch wenn man furchtbar verletzt ist. Auch dann sollte man leicht darüber gehen und zumindest mal aufhören, in der ganzen Vergangenheit rumzurühren und nur noch eine Wühlmaus sein, dass ich alles immer wieder zurückhole. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein nächster Punkt, wo viele Fehlformen sind, sind die falschen Gottesbilder. Und zwar ein ferner Gott, ein deistischer Gott, der hat ja alles erschaffen, der lässt uns alleine. Wir strampeln da unten wie Ameisen und dem geht es ja gut. Der hat sich da oben einen Thron gerichtet und er hilft uns nicht. Manchmal ist es wirklich so, dass Menschen das denken. Und diese negativen, sogar bösen Gottesbilder sind vollkommen aus unserem Herzen wegzunehmen. Wirft sie hinaus. Gott ist ganz anders. Oder das nächste, ein Aufpassergott oder ein Polizistengott, der nur aufpasst und manchmal so, ich darf ja nichts mehr tun. Er ist nie zufrieden. Er ist nie zufrieden. Oder ein rachesüchtiger Gott. Wie oft ist es so, dass, oder ein quälender Gott, der quält mich. Ich habe es mal das letzte zugeschrieben bekommen von jemandem in einem Brief. Gott quält mich. Es ist keine Freude mehr da. Wie steckt das oft drin in der Gesellschaft? Da muss irgendetwas passieren, eine Katastrophe, und dann geht's los. Wie kann der das zulassen? Dann geht's los. Das sind typische Fehlformen im geistlichen Leben. Das blockiert uns, in ein Liebesverhältnis hineinzukommen. Da bist du in einer Vorwurfshaltung gegen Gott, einer Grollhaltung gegen Gott und in keinem liebenden, vertrauenden Verhältnis, wie es sein sollte, Vater, Sohn, Vater, Tochter. Das geht nicht. Oder ein unberechenbarer Gott, ein zorniger Gott und wütender Gott gegen mich. Kommt es vielleicht so bei dir an? Oder ist es ein böser Gott, ein strafender Gott? Wie es viele haben, wie kann er das zulassen? Schon dieser Vorwurf gegen Gott und diese Faust letztlich, die sich aufmacht. Oder ein Unterwerfungsgott, ein Unterdrückungsgott. Ich muss mich immer unterjochen. Oder er gönnt mir nichts. Eben wie die Schlange ständig wieder gekommen ist im Paradies und hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Er tut euch was vorenthalten. Du darfst nicht aus der Fülle leben. Es ist eine Lüge. Weil Christus sagt, ich bin gekommen, dass ihr ein Leben habt und es in Fülle habt. Es sind immer wieder genau diese Einsprechungen, wo ganz tiefe Fehlformen herauskommen können, die nicht gut sind. Man muss sie ganz genau nennen, diese Fehlformen. Ein weiterer Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, wo Fehlformen da sind, viele meinen, ein Glauben, so ein synkretistischer Glauben, ein Glauben, der so ein bisschen zusammengebastelt ist, ein kulinarisches Angebot von allen Religionen und so weiter. Und in der Religion gibt es keine objektive Wahrheit, keine Verbindlichkeit. Aber es ist eben gerade das, wo der Böse eigentlich fliehen muss, in einem Gehorsam. Und das, da gibt es eine Stelle, die wunderbar ist bei Jakobus. Ordne dich Gott unter und der Teufel muss vor dir fliehen. Ja, vor was muss ich mich jetzt unterordnen? Was ist eine Fehlform im geistlichen Leben? Wenn ich mich irgendwo nicht unterordne. Und diese Unterordnung, ich habe mal nachgedacht, wo soll die eigentlich geschehen? Erstens, gegen die 10 Gebote. Das ist das Erste. Ordne dich unter. Zweitens, ordne dich unter dem Wort Gottes. Drittens, ordne dich unter der Lehre der Kirche, dem Katechismus. Ordne dich unter den Anordnungen der Kirche. Und wenn das in deinem geistlichen Leben und auch dieser Unterordnung in den Tugenden, dann geht so viel eigentlich schon von dir weg und du kannst ein glückliches Leben führen. Nämlich manche schiffen so ein bisschen durch. Ja, ja, nehmen wir das noch ein bisschen mit und das noch ein bisschen mit. Und dann meinen sie, ja, warum geht's mir immer schlecht? Versteht ihr? Und warum darf der Böse immer dazwischen funken? Das geht nicht. Ordne dich Gott unter und der Teufel muss vor dir fliehen. Hier heißt es im Jakobus 4,7-10, ordnet euch also Gott unter, leiste dem Teufel Widerstand, dann wird er von euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern, reinigt die Hände, ihr Sünder, läutert euer Herz, ihr Menschen mit 2 Seelen, klagt und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Trauer, eure Freude in Trübnis, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhören. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht so mit zerknirschten Zähnen, dieser Gehorsam, sondern aus Liebe. Es geht dir gut. Gott hat Pläne des Heils und nicht des Unheils. Dann zweitens, wo riesige Fehlformen sind, die Standespflicht in meinem Leben. Manchmal meinen viele, sie können irgendwie so tun, was sie wollen. Manchmal ist es auch so bei den Männern, sie haben dann viele, viele, viele Vereine. Die Frau lassen sie zu Hause, oder? Sie vergessen sie, die Kinder vergessen sie, es ist alles wichtiger. Und trotzdem hat man die Standespflicht vor dem Traualtar versprochen, eine christliche Ehe zu führen, den Ehegatten zu lieben und für die Kinder da zu sein. Dann sind sie im Keller, machen Märklin, Eisenbahn, dann haben sie ihre Hobbys, dann basteln sie am Auto rum und so weiter und so fort. Oder die Frau geht shoppen oder sonst irgendwas oder hat ihre Hobbys, sonst was und vernachlässigt die Standespflicht. Das ist auch für uns Priester, wenn wir meinen, außerhalb der Pfarrei alles Mögliche zu machen, man tut ja so viel Gutes. Das gefällt Gott nicht. Fülle zuerst 100% deine Standespflicht aus und dann bist du im Wohlgefallen Gottes. Und dann erst kannst du alles andere noch tun. Das sind riesige Fehlformen. Und dann meint man sogar noch mit dem Frommen das zu tun. Ich muss doch in die Messe gehen. Aber die Kinder müssen versorgt werden zu Hause. Und der Mann wird dann sagen, hey, das geht nicht. Versteht ihr? Da muss man zuerst die Standespflicht 100% ausfüllen und dann ist es Gott wohlgefällig, wenn du ihm auch noch etwas schenkst. Wir haben ganz viele Fehler gemacht. Fehlformen. Oder eine typische Fehlform, man kann nicht durch Böses etwas Gutes erreichen. Wie oft wurde das gemacht? Eben, dass dann, wie ich es oft mal gehört habe, dass dann eben der Junge gesagt hat, weil er gesagt hat zu dem Mädchen, ich will mit dir ins Bett gehen. Und wenn du nicht gehst, dann gehe ich von dir weg. Und das Mädchen sagt, ja, das will ich nicht. Das will ich nicht. Dann gehe ich lieber mit ihm ins Bett. Ich will ihn nicht verlieren. Das ist etwas Typisches, wo genau das herauskommt. Es war auch in Deutschland, oder? In der Weise mit dem Abtreibungsschein. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein, nein, nein. Alles andere kommt vom Teufel. Man muss wirklich einen geraden Weg gehen, dass man nicht irgendwie durch etwas Böses dann etwas Gutes erreicht. Das geht nicht. Ich kann da nicht irgendwas am Fiskus vorbeigehen lassen, etwas vor der Steuerfahndung etwas verschweigen oder vor dem Finanzamt und dann meinen, ich bin noch in der Gnade Gottes. Gott schaut genau in dein Leben hinein, das geht nicht. So, die verdienen ja eh genug. Man kann doch ein bisschen, man muss ja schauen, dass man gut wegkommt. Es ist nicht gut. Das hat mir mal ein Mensch gesagt, es ist alles schief gegangen in meinem Leben. Ich wusste nicht, warum? Warum geht alles schief? Und dann hat auch jemand durch besondere Gaben den Hinweis bekommen, du, deine Finanzen stimmen nicht. Und du hast da etwas, wo schief läuft in deinem Leben. Und das musst du in Ordnung bringen. Und dann kam Segen in das Leben. Das sind Fehlformen. Da muss aufgeräumt werden. Auch in den kleinen Dingen muss aufgeräumt werden. Dass man gerade vor Gott steht. Und man kann jetzt sagen, ich mache was Gutes, oder? Ich gebe dann, wie es heute dann so gemacht wird in den Medien, ja, sie gehen dann zusammen ins Bett und dann werden sie schwanger, dann gibt es gleich eine Pille danach, oder? Man tut ja was Gutes. Man tut was Gutes, aber tötet. Es geht nicht. Also man kann nicht durch etwas Böses etwas Gutes erreichen. Oder eine klare Fehlform, die gleiche, weil es alle machen, muss es sicher gut sein. In der Heiligen Schrift hört man da ganz andere Dinge, und zwar im 2. Timotheusbrief 4, 2 bis 5. Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln, und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst. Seht ihr, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da genau hinschauen. Wir können nicht, weil es alle machen, es auch tun. Denn es steht klar in der Schrift, wer die Liebe zur Welt hat, hat die Liebe zum Vater nicht. Die Welt will nicht, was Gott will. Die Welt will Sünde. Das sind typische Fehlformen und da gehen sehr viele mit. Sie schwimmen einfach mit, das sind Fehlformen. Sie schwimmen mit, das machen ja alle. Aber es ist eine Sünde, vor der Ehe ins Bett zu gehen. Es ist eine Sünde, Pille zu nehmen. Es ist eine Sünde, Spirale zu nehmen. Es ist eine Sünde, sich sterilisieren zu lassen. Es ist eine Sünde, Ehebruch zu begehen. Es ist eine Sünde, wenn wir unkeusch treiben. Es ist eine Sünde. Wir können das Gebot Gottes nicht aufheben, sondern wir stellen uns unter das Gebot. Wenn es jetzt alle machen, und die meisten machen es, ist es noch kein Gesetz. Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Gesetz Gottes wird nicht vergehen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da einen klaren Weg zu gehen, einen geraden Weg zu gehen. Das braucht sehr große Stärke in der heutigen Zeit. Aber da könnt ihr gerade in dieser Zeit Gott zeigen, dass ihr ihn liebt. Und dieses Zeugnis geben im geistlichen Leben. Und sich nicht mit dem Strom der Gesellschaft mitreißen lassen. In alles Mögliche hinein, was letztlich dann nur Sünde hervorbringt. Ein weiterer Punkt, eine Fehlform im geistlichen Leben, der Sturm auf dem See ist ein wunderbares Zeichen, auch für die ganze Kirche. In Matthäus 14, 22 bis 33 heißt es, der Gang Jesu auf dem Wasser. Gleich darauf forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagt, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Es ist ganz, ganz wichtig für das geistliche Leben, wie eine Gebrauchsanweisung, diese Begebenheit auf dem Galiläischen Meer. Petrus steigt aus, muss manchmal aus dem Boot aussteigen, um die Wunder Gottes zu sehen. Und da macht er einen fatalen Fehler, was eine große Fehlform im geistlichen Leben ist. Wenn du mit Jesus gehst, kommst du in Riesenbedrängnisse. Das ganze Schiff Petri ist von Stürmen umgeben. Das ist ein Bild. Da stürmt's, da beginnt's. Da kommt der Nachbar, da kommt die Arbeitskollegin, der Arbeitskollege. Was, du bist Christ? Du musst doch beten. Gehst doch in die Kirche. Ja, sag mal, bist du ein Relikt aus dem Mittelalter? Hast du noch alles? Nutzt ja eh nichts. Und dann etwas sagen, versteht ihr? Das sind die Stürme, die kommen. Auf einmal, blitzartig, sie kommen von den Golanhöhen herab, im Heiligen Land, innerhalb von Sekunden, zack. Und es war so ruhig in deinem Leben, gell? Und jetzt, so wie bei Petrus, gell? Da kommt so eine kleine Magd her. Du bist doch auch einer von denen, die mit ihm zusammen waren. Ich kenne ihn nicht. Merkt ihr, so schnell ist passiert im geistlichen Leben. Und dann kommt der Wind. Und da macht er eines und einen fatalen Fehler. Er schaut auf die widrigen Umstände. Er schaut auf die widrigen Umstände und nicht auf Jesus. Und das ist das Wichtige. Das ist eine typische Fehlform.
im geistlichen Leben. Wir schauen immer auf die, was sagt denn der Nachbar? Was sagt denn die Arbeitskollegin? Was können die anderen sagen, die jetzt da sind? Wie komme ich weg? Ich blamiere mich ja. Versteht ihr? Das sind die widrigen Umstände. Und da richten wir den Blick auf den Wind und auf die Wellen. Aber nicht auf Jesus, der den Wellen gebietet. Schweig, sei still. Wenn Petrus ständig auf Jesus geschaut hätte, wäre er oben geblieben. Und er wäre übers Wasser gegangen. Deswegen ist er untergegangen, weil er auf diese widrigen Umstände schaut. Und macht das nie. Gewöhnt euch an, das ist eine typische Fehlform, auf die widrigen Umstände. Das klappt ja eh nicht. Ich habe mal eine Sache gehabt, auch in der Pfarrei, dann sind die Leiners gekommen. Herr Pfarrer Fimm, Sie müssen Heilungsgebetstage machen. Er sagt, oh je, noch etwas und das in der Schweiz. Kann denn aus der Schweiz etwas Gutes kommen, gell? Dachte ich für mich. Das war wirklich so. Und dann, ja, wir suchen einen Pfarrer, wo wir es dann machen können. Eine Kirche. Weil in meiner Pfarrei ist es ein bisschen schwierig gewesen, weil es wenig Parkplätze um die Kirche waren. Ich sagte, ja, mach du mal. Und ich dachte, die finden eh niemand. Gut, nach einem halben Jahr sagen sie, wir haben jemanden gefunden. Ach, dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt ist es wirklich so. Jetzt muss ich halt irgendwie durch. Ich habe ja zugesagt, Und wie ist dann gegangen? Ja, dann komme ich in die Kirche. Und da waren 550 Plätze in der Kirche. Ich sage, Mensch, wie bekomme ich jetzt die 50 Leute davor? In die ersten Bänke, wenn die dann verstreut in der Kirche irgendwo sitzen, dann haben wir wieder die gähnende Leere in der Kirche. Und es war niemand in der Kirche. Und dann kommt der Pfarrer noch rein und sagt zu mir, jetzt hätte ich da ein gestandenes Mannsbild erwartet, gell? Wo ein bisschen gesetzteren Alters ist und jetzt kommt so ein Jungspund daher. Und dann habe ich es gehabt, echt. Dann bin ich fast in den Boden. Aber wir sind in die Sakristei, haben uns umgezogen. Wisst ihr, wie es dann war? Dann waren draußen innerhalb von einer Viertelstunde 350 Leute. Und das nächste Mal waren 400 Leute. Und das nächste Mal waren 450 Leute. Und das nächste Mal 500 Leute. Und ich habe gedacht, lieber Gott, ich sage nie mehr etwas. Dass gerade in der Schweiz etwas entstehen kann. Versteht ihr? So ist es manchmal. Dann schaust du auf die widrigen Umstände. Da kann da nichts rauskommen. Aber Jesus hat was ganz anderes vor. Und manchmal hängt viel daran, dass wir ihm nicht dieses Vertrauen, diesen Glauben geben. Und da ist manchmal eine Ernte da, wo du denkst, da ist gar keine mehr da. Aber der Herr sagt, die Ernte ist reif. Jetzt machen wir was. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es wirklich so erlebt. Und manchmal auch viel. Gerade die Laien müssen als mal den Priestern einen Tritt in den Hintern geben, dass es vorangeht. Weil wir trauen uns ja nicht. Und die sind manchmal mutiger wie wir. Ich sage es jetzt wirklich so. So ist es mir gegangen. Und ich war beschämt. Ja, wenn man auf die widrigen Umstände schaut. Und manche haben einen größeren Glauben und sagen, das geht. Und das ist gut so. Die muss es auch geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also wirklich auf nicht auf die widrigen Umstände schauen, sondern auf Jesus schauen, der uns hochhebt. Genau. Jetzt gehen wir weiter, ganz besonders die Versuchungen. Die Versuchungen Jesus. Und auch unsere Versuchungen. Jesus ist selbst in die Versuchung gekommen. Und was haben die Versuchungen oft einmal? Wir denken, müssen die denn alle sein? Manchmal haben wir so riesige Fehlformen in unserem Leben durch die Versuchungen. Aber es heißt in der Heiligen Schrift, im 1. Petrus 1, 6-7, deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. dadurch soll sich euer Glauben bewähren. Und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. Ich habe jetzt das, kann es jetzt nicht so ganz ausführen, bei den Vätern und auch in den Wegen zur Vollkommenheit nachgelesen. Das ist wunderbar. Vielleicht kannst du noch kurz anreißen, zu was diese wunderbaren Versuchungen, die sein müssen in deinem Leben, das sind keine Fehlformen, die müssen sein, bewirken. Die Leiden und Versuchungen führen uns immer mehr zur Vereinigung mit Gott. Dass du immer mehr auf ihn vertraust und nicht auf dich selbst. Dazu sind die Versuchungen da. Dann nächstens, die Versuchungen verhelfen uns zu einer immer besseren Selbsterkenntnis. Dass du dich kennenlernst. Wisst ihr, was wir in den Hymnen beten? Noch manches Arge liegt in mir, was nur dein Licht erhellen kann. Und dann ja nicht denken, was, das bin ich? So etwas Schlechtes kommt in mir hoch? Da würde schon vielleicht ganz schön viel Hochmut da sein. Die Väter sagen, nein, erschrecke nicht. Sag, Jesus, ich hab's doch gewusst, dass es in mir steckt. Endlich kommt's heraus. Wenn du dich über dich selbst aufregst, ist Stolz, Hochmut, du kannst es dir nicht ab, dass das in dir ist. Sondern sei wirklich so, dass egal was hochkommt, die größte Armseligkeit, wenn du denkst, du seist der größte Sünder, dann sage noch, manche regen sich furchtbar über sich auf, dann sage noch, und wenn ich der größte Sünder wäre, Jesus, jetzt kannst du wirklich was springen lassen, dann habe ich das größte Anrecht auf deine Barmherzigkeit. Merkt ihr, sofort dieser Ausblick auf die Größe Gottes. Das ist der wahre Geist. Das andere ist eine Fehlform. Selbsterkenntnis. Ganz, ganz wichtig. Dann weiter. Daraus entspringt noch ein anderer Vorteil, nämlich die Versuchungen nötigen uns, bei Gott Hilfe zu suchen und uns ganz an ihn anzuschließen. Wenn es dir zu gut geht, ist es nicht so gut. Wisst ihr, was der Pfarrer von Ass gesagt hat? Er wurde gefragt, Mensch, wie ist es denn Ihnen gegangen in Ars? Dann sagte er, eigentlich immer schlecht, aber das tat mir sehr gut. Es ist ein bisschen so, versteht ihr? Wir dürfen diese Freude haben, aber die Väter und die geistlichen Lehrer sagen, hey, das geht nicht so immer auf Wolke 7 und Schmetterlinge im Bauch, das geht nicht gut. Sondern du musst einmal wirklich durch, dann wird die Liebe größer, wenn sie durch böse Tage hindurchgeht, durch Versuchungen hindurchgeht und du bestehen kannst mit der Gnade, das wird die größte Liebe. Da wird das Gold geläutert und das Silber geläutert, wie man eben 333er Gold auf 999er hochbringt. Das haben die Frauen so gern, oder? Wenn es reines Gold ist. Gell? Das hat Gott auch gern. Das hat Gott gern. Das steht ja. Und da musst du hindurchkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann, die Versuchungen lehren uns die rechte Wertschätzung der Gnade und der göttlichen Hilfe. Ganz, ganz wichtig. Und viertens, noch einen anderen Vorteil bringen die Versuchungen. Sie lehren uns, andere richtig zu leiten und zu beurteilen. Wenn du selber durchgegangen bist, dann kannst du andere leiten. Hey, ich habe es auch mitgemacht. Wenn du in der Seelsorge bist und sagst das, ich bin da auch durchgegangen, kannst du Menschen wunderbar leiten. Also ganz, ganz wichtig, mit diesen Versuchungen umgehen. Und weiter sagt auch die Theresia vom Kinde Jesu, wenn du als viele Zerstreuungen hast, sagt sie, macht nichts. Mach die Zerstreuungen zum Gebet, weil dort ist dein Herz. Und dort
bist du ständig daran, dein Herz, deine ganze Aufmerksamkeit hinzulenken. Und das musst du zum Gebet machen, weil das will Gott haben. Bis nichts mehr da ist und bis du frei beten kannst. Eine weitere Fehlform ist auch, fürchte dich nicht. Also Kritik, Sucht, Sorgengeist, Befürchtung ist ganz, ganz schlimm. Fürchtet euch nicht, 365 Mal im Tag. Menschen, die im geistigen Leben nur Angst haben, befürchten. Das geht nicht gut. Furcht gibt es in der Liebe nicht, im 1. Johannesbrief 4 bis 18. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollkommen. Ein weiterer Punkt, wo Riesenfehlformen, wir haben es jetzt gerade im Fernsehen oft, Fanatismus in der Religion, Draufgängertum und Rigorismus. Könnt es auch nachlesen in Matthäus 13 bis 24 bis 30, wo der Herr sagt, nein, lasst es wachsen bis zur Ernte. Ihr könnt mit dem Unkraut noch den Weizen rausreißen. Lasst es wachsen bis zur Ernte. Und wir leiden an der Geduld Gottes. Ein wichtiger Punkt ist auch der, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Wenn dein Problem 3,60 Meter groß ist, und dein lieber Gott 1,50 Meter, da kann er nichts machen. Das ist eine typische Fehlform im geistlichen Leben. Die ganzen Väter, Abraham, Mose, die Großen in der Heiligen Schrift, Joshua, David, wisst ihr, wie die gebetet haben? Herr, du hast Himmel und Erde erschaffen. Die machen Gott groß. Sogar selbst Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn. Oder Jesus auf dem Ölberg, Vater, dir ist alles möglich. Die machen Gott groß, wenn ein Problem kommt. Du kannst alles machen. Aber wenn dein Gott nur 1,50 Meter groß ist, kannst du es vergessen. Das ist eine typische Fehlform. Dann weiter. Der Herr stellt gute Werke bereit, wir dürfen darin wandeln. Es ist ganz, ganz wichtig, nicht wir stellen Gott gute Werke bereit, sondern er stellt sie für dich bereit. Es ist manchmal so, dass wir wirklich große Fehler machen. Ich mache jetzt was. Manche wollen das Magnificat umschreiben und sagen, ich habe Großes für den Herrn getan. Nicht zuerst, der Herr hat Großes an mir getan. Sondern er stellt die guten Werke bereit. Wir dürfen darin wandeln. Du musst jeden Morgen beten, Herr, zeig mir, was du für mich vorbereitet hast. Das ist ein Riesenfehler. Da arbeitet man immer an der falschen Stelle und nie an der richtigen Stelle, sondern immer an der falschen. So dürfen wir jetzt noch ein kurzes Gebet sprechen. Ich habe jetzt einen kleinen Aufriss gegeben von Fehlformen. Sind nicht gänzlich alle, die man erfassen kann, aber wir wollen jetzt beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich. Denn du zeigst uns immer wieder auf, wo wir uns im geistlichen Leben korrigieren dürfen. Lass jetzt alles durch den Heiligen Geist an die Oberfläche kommen, denn der Geist Gottes tut alle Sünden und alle Fehlformen ans Licht bringen und lässt uns neu umkehren, unser Leben wieder neu nach dir ausrichten. Segne uns dazu mit allem Segen des Himmels und lass uns alles zu dir bringen, zu dem Erlöser, zu dem, der uns losspricht, zu dem, der uns einen neuen Weg aufzeigt, nach ihm zu wandeln. Ihm nachzufolgen und seinen Willen zu tun. Und dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.